Willkommen bei den Two Grey Knights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und willkommen hier bei den Two Grey Knights. Heute starten wir zur Besprechung der Kapitel 10 und 11 von Falsche Götter auf der Krankenstation zwischen blutbeschmierten Apothekarii. Mit mir an Horus Krankenbett steht Apothekarius Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai.
Wie geht's dir in Kassel? Ich sehe, du sitzt im Hotelzimmer.
Ja, seit Samstag, aber nur noch bis morgen. Eigentlich geht's mir gut, aber ich bin schon wieder erkältet.
Nicht erkältet sein, wir wollen am Samstag spielen.
Das kriegen wir auch hin.
Ich hoffe es. Hoffentlich bin ich nicht danach krank, das finde ich so gut. Nee.
Also wenn ich nicht gesund bin, melde ich mich vorher nochmal.
Musst du am Montag allein nach Bielefeld.
Und das wäre doof. Ja. Reserviert ist übrigens im Restaurant, in der Kirche. Oh ja,
Kalbsbäckchen, ich komme.
Ich bin sehr gespannt, ja.
Vor allem auf den Kurs, in Anführungszeichen, bin ich mal gespannt.
Ja.
Also Workshop hier eigentlich viel mehr.
Er ist ja tatsächlich jetzt überbucht mit 2 oder 3 Leuten.
Okay.
Hätte ich nicht gedacht, aber Bekannter wollte sich noch anmelden. Der hatte keine Gelegenheit mehr. Wir sehen, wer überhaupt da ist dann.
Gut, aber der da ist, ist der Vadon. Denn der Vadon ist Chirurg. Und der ist Chirurg auf der Krankenstation, wie ich gerade schon gesagt habe. Und der ist dabei, Horus zu verarzten. Und Horus' Leben steht auf Messers Schneide. Ja. Der ruft andauernd nach frischen Narmanzellen, weil die Schulter nicht aufhört zu bluten und die Zellen werden da reingepumpt und dann hört es doch mal ein bisschen auf zu bluten, aber so im Großen und Ganzen weiß er nicht so richtig, was Sache ist.
Das liegt daran, dass Horus ein Primarch ist und die Apothekari nicht so wirklich wissen, was sie mit der Physis eines Primarchen tun können, sollen, dürfen, wie auch immer. Deshalb können sie seine Vitalwerte prüfen und stellen fest, dass seine Herzfrequenz steigt und der Blutdruck fällt und sie ihn, wie du sagst, verlieren drohen. Aber Horus kämpft halt auch ums Überleben. Das merken die wohl irgendwie. Und dennoch, wie du auch schon gesagt hast, sie wissen einfach nicht wirklich, was sie tun sollen und sind komplett überfordert mit der Situation. Und mit sie ist dieser Vadon gemeint und der, ja, heißt er jetzt Logan oder Logan, weil er wird mit 2 A geschrieben. Auf jeden Fall ist das der andere Apothekarius, der es genauso versucht wie der Logan. Und die Stimmung ist sichtlich gereizt, wie man merkt, denn auch das Monival weicht nicht von der Seite von Horus. Und Abaddon will natürlich wissen, was los ist.
Abaddon will wissen, was los ist, denn der Vadon weiß nicht, wie er den primarischen Körper reparieren soll, weil das weiß nur der Imperator, also der die Primarchen auch geschaffen hat. Und der Abaddon ist halt dazu geschaffen, auf alles drauf zu hauen, was ihm irgendwie gefährlich werden kann. Momentan wird ihm gefährlich, dass der Horus sterben könnte und dass der Apothekarius da nicht so genau weiß, was da Sache ist, bewegt den Abaddon dann schon doch mal, den zu versuchen zu erwürgen.
Ja. Ist natürlich sehr zielführend. Das erkennt dann Loken und Torgadon. Die versuchen dann, den Apothekarius zu befreien, in Anführungszeichen, während Axiomant Abaddon beruhigt oder es versucht. Schöne Aufgabenteilung in 2 Problemfällen. Und tatsächlich gelingt es aber dann Loken und Torgadon so ein bisschen was an Informationen aus diesem Vadon rauszubekommen, der nämlich vermutet, dass es hier eine Art von Gift ist, das anscheinend ganz speziell gegen Horus oder gegen Primarchen erschaffen wurde.
Es scheint ein Primarchengift zu sein, das hier eine anämische Hypoxie auslöst. Ja, bedeutet, die Blutzellen können nicht mehr genug Sauerstoff aufnehmen, der Körper ist sauerstoffunterversorgt und das droht dann auch den Horus umzunieten. Und ja. dieses Primarchengift oder dass das wohl ein Primarchengift ist, stützt ja auch nochmal deine Theorie, dass es eine Waffe vom Interrex ist, beziehungsweise eine Waffe der Kinebrach, weil da haben wir ja im letzten Buch noch erfahren, dass diese Waffen sich auf ihre Feinde einstimmen.
Das macht sie irgendwie noch schlimmer. Also, das macht diese Waffen noch schlimmer. Denn anscheinend ist ja niemand auf die Idee gekommen, sowas zu machen, sondern die Waffe hat das von sich aus gemacht dann.
Die Waffe hat sich gedacht, wie kriege ich den kleinen? Ah, anämische Hypoxie.
Dann, genau, ist auch das Erste, was mir einfällt, wenn ich sowas vorhabe.
Natürlich. Ja. Da heißt, die Waffe ist viel schlauer als wir.
Naja, Locken hat auf jeden Fall vor, die Quelle dieser Vergiftung zu finden, weil was sollen sie sonst tun? Und natürlich schließt sich Torgadon als sein Freund an.
Bedeutet, dass die beiden jetzt beschließen, wieder auf den Mond zurückzukehren. Dann haben wir einen Szenenwechsel, den ich mit zwei Sätzen zusammengefasst habe.
Okay, ich habe vier Zeilen, aber nur weil ich undeutlich geschrieben habe.
Ich habe auch vier Zeilen, sind trotzdem nicht mehr als zwei, drei Sätze. Und zwar geht es um den Titus Kassar. Jetzt war ich mir nicht mehr sicher, ob das einer von den Piloten von der Deus Irae war. War es, ne?
Ja, okay. Das war der die seltsamen Flugblätter auch gerne liest.
Okay, dann war das der andere und nicht der eine.
Genau.
Da muss man vorsichtig sein, weil damals sind ja Moi und Ma genannt, aber der eine ist ja mittlerweile tot und naja, egal. Und der Titus Kassar war damit beschäftigt, die Deus Irae auf die Bergung vorzubereiten, weil die muss man erstmal aus dem Matsch graben und dann muss man die ganzen Landegerüste nochmal aus dem Matsch graben. Dafür braucht man eigene Flotten, Werkzeuge, Bagger und allem drum und dran. Und der ist jetzt eigentlich fertig mit dem, was er so tun muss und der liest jetzt in der Lectitio Divinitatus. Und alle sind natürlich besorgt um Horus, also er ist besorgt um Horus, deshalb liest er in der Lectitio Divinitatus. Und dann merkt er auf einmal, dass noch ganz viele andere Leute dann dazukommen, die halt keinen Glauben haben, ja, und deswegen natürlich viel mehr Angst haben. Und er beginnt dann quasi mit denen zusammen zu beten.
Ja, so ähnlich habe ich auch aufgeschrieben. Also der Titus ist ja der an die Lectitio Divinitatus glaubt. Und der Jonah, das ist einer von denen, die dazu kommen und ihn beobachtet haben, was er eigentlich erstmal doof findet, weil er geht jetzt davon aus, dass er jeden Moment auseinandergenommen wird oder verspottet, denn das macht der Jonah ja gern. Die kommen halt zu ihm und die Situation scheint halt so ausweglos zu sein, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und anstatt ihn zu verspotten, beten sie dann mit ihm, ja.
Das habe ich noch nie verstanden. Naja. Die Religion Trost spenden kann, weil es ist halt Glauben, nicht Wissen. Also was soll das? Ich verstehe das nicht.
Das ist eine der positiven Möglichkeiten von Religion. Man kann da drin irgendwie Trost finden. Zumindest soll das so möglich sein.
Ich verstehe nicht wie.
Nee, nachvollziehbar ist es für mich auch nicht. Aber es gibt Leute, die sagen, das ist eine der Daseinsberechtigungen von Glauben. Nicht Religion, genau. Das sollten wir vielleicht unterscheiden.
Homöopathie ist auch Glauben, keine Religion.
Genau.
Okay, dann haben wir an der Stelle nochmal einen Szenenwechsel.
Ja,
denn
ins Schwimmbad.
Bitte?
Nicht ins Schwimmbad, wieder zum Sanitätsdeck, genau. Genau. Ich stelle mir das vor wie ein Schwimmbad in weiß mit Blut.
Es wird jetzt erzählt, dass die 63. Legion sich wohl selbst zerlegt, weil es viele Leute gibt, die Horus schon für tot halten und auch proklamieren, dass Horus tot ist. Und dann gibt es wohl jede Menge Untergangspropheten, die aber auch schnell versucht werden zu bekämpfen, aber die ploppen wohl schneller auf, als man sie bekämpfen kann. Das alles wird erzählt im Zuge dessen, dass Petronella gebeten wurde, zu Horus zu kommen. Weil der ist wohl bei Bewusstsein und will seine letzten Worte will er bei Petronella loswerden.
Ja, faszinierend finde ich an der Beschreibung, wie die Situation dargestellt wird, also das vor Petronella, was du erzählt hast. Wie viele Leute müssen denn da bitte an Bord sein, damit sich sowas schon so schnell verselbstständigt?
Na gut, das haben wir die ganze Flotte gesehen, das ist nicht nur auf einem Schiff.
Ja. Das ist ja noch schlimmer. Da sind ja noch Funkgeräte dazwischen. Voxgeräte. Ja, Malocurst denkt ja, er könnte das Ganze eindämmen, aber da ist er zu langsam.
Ja, gut, das ist ja schief gewickelt.
Ja.
Wortspiel.
Richtig. Ja.
Bedenken wir an der Stelle halt auch, wenn jetzt diese ganzen Weltuntergangspropheten da aufploppen und jeder jetzt sich irgendwie, der Untergangsprophet hat ja auch nochmal irgendwie was Religiöses, also quasi das Hinleiten zur Religion der Laetitia Divinitatis an der Stelle. Und wo ich mir denke, wo die doch alle jetzt die ganze Zeit so schön säkular waren, kann es doch mit der Säkularität nicht so weit her gewesen sein, oder?
Nee,
Wenn die so schnell
das
auf den Zug aufspringen.
geht mir auch alles irgendwie viel zu schnell. Dieser Sinneswandel, wenn er denn überhaupt ein Sinneswandel ist, weil du deutest ja an, dass die eh alle nicht so ganz säkular waren. Könnte aber auch sein, dass wir ja ein sehr enges Umfeld an Personen kennengelernt haben, die dachten, sie wären säkular und alle anderen waren es nicht oder so.
Ach so.
Kann ja auch sein.
Dass die alle anderen nur unterdrückt wurden. Jetzt
Ja,
lassen sie
genau.
ihrem Glauben freien Lauf.
Ja,
Oder ihren Bedürfnissen. Keine Ahnung.
also Horus ist ja der Heilsbringer in Anführungszeichen, jetzt nicht religiös gemeint, zumindest aus unserer Perspektive raus nicht. Und das führt wohl sehr schnell zu sehr viel Verzweiflung, wenn der da liegt und im Sterben ist. Oder schon tot ist, wie also die Gerüchte das streuen.
Ja, je nachdem, wer es erzählt. Ne?
Genau. Ja.
Die Petronella kommt jetzt auf diese Krankenstation und der Vadon lässt sie dann zu Horus vor und ist aber, erzählt ja auch, wenn ich sage, du gehst, dann gehst du. Ja? Also, wie heute, Besuchszeit ist vorbei. Die Petronella sieht Horus und ist geschockt, weil der sieht eigentlich so aus, als wäre dem Tod schon näher als dem Leben, ist aber bei Bewusstsein. Und die Petronella macht sich dann fertig oder macht sich bereit, Horus Gedanken aufzuzeichnen.
Und Horus scheint zu merken, dass sie so leicht geschockt ist, weil sie sich die Hand vor den Mund hält und schluchzt und nimmt dann noch einmal alle Kräfte zusammen und plötzlich hat er wieder die Stimme wie vorher und spricht wieder ganz normal, so dass sie halt eben sich nicht so viel Sorgen machen muss. Aber er fordert quasi so die letzten Worte zu dokumentieren von ihr als letzte Ehre ein. Sprich, auch er geht irgendwie davon aus, dass er nicht mehr so lange leben wird.
Und er wird gerne weiterleben, sagt er ja auch, aber der Apothekarius hat ihm da wohl nicht so allzu viel Mut gemacht.
Ja gut, wenn er nicht weiß, was er tun soll, klar.
Er beginnt jetzt damit, also einen Fehler einzuräumen, nämlich den Fehler, dass er Temba auf Darwin in Anführungszeichen zurückgelassen hat. Er hätte merken müssen, dass dieser der Aufgabe nicht gewachsen wäre und das hätten seine Brüder besser gekonnt. Also er hatte seinem Vater, also dem Imperator, versprochen, keine Fehler zu machen. Und das ist wohl ein Fehler, der ihn jetzt so im Nachgang doch sehr belastet.
Er sagt sogar, dass einige Brüder wie Guillaume zum Beispiel ihn auch auslachen würden, wenn sie das erfahren. Denn, wie sollte es anders sein, unter Brüdern herrscht nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da sind auch einige dabei, die nach wie vor neidisch auf ihn sind, weil er der Kriegsherr geworden ist und nicht sie.
Und gerade der Guillaume oder der Galliman, wie ich ihn halt aufgeschrieben hat, und der Lionel Johnson, die würden sowieso sagen, dass er nicht zum Kriegsherr tauge. Es waren auch nicht alle seine Brüder mit dieser Ernennung einverstanden.
Jetzt zählt er halt so ein paar auf, die als einzige seiner Meinung nach auf Ullanor aufrichtig sich für ihn gefreut haben oder zu seiner Seite standen. Das ist auch wieder eine wilde Mischung, wie ich finde. Nämlich Lorgar, also von den Wordbearers, dann Mortarion, den wir noch nicht kennengelernt haben, Sanguinius, Fulcrim und Dorn.
Sanguinius von den Blood Angels, Fulcrum von den Emperor's Children und den Rogel Dorn haben wir ja schon kennengelernt von den Imperial
Genau.
Fists. Das sind seine wahren Brüder.
Aber er hat ja sowieso nicht von Geburt an alle kennengelernt, sondern wie auch immer das gehen soll, die waren bei Geburt alle über die Galaxis verstreut und haben sich dann so im Laufe des Kreuzzugs quasi erst kennengelernt. Und trotzdem beschreibt er, dass sie direkt mit so einem brüderlichen Band mehr oder weniger gut verbunden waren.
So die ersten 3 Jahre hat Horus mit dem Imperator Seite an Seite gekämpft und nach sind sie dann seinen Brüdern begegnet, weil die, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die ja in den Brutkammern im Palast erschaffen worden und dann sind sie, glaube ich, geklaut worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das hat sie über die Galaxie verstreut. Aber da hoffe ich auch noch, das habe ich weiter unten eigentlich erst aufgeschrieben, aber da hoffe ich noch, dass das so ein bisschen im Einzelnen noch beleuchtet wird, wo die dann aufgewachsen sind und wie sie dann zurückgekommen sind und so. Und der Horus erzählt dann auch noch, also das mit dem Band, was du halt gerade erzählt hast, das unsichtbare Band, aber auch, dass er einige besser leiden kann als andere, er nennt er als Beispiel den Night Haunter oder auch Konrad Kurz, wie er genannt wird, das ist der von den Night Lords oder den launischen Angron, den man nicht wütend erleben will, weil nur dann weiß man wirklich, was Wut ist.
Sagt der, der Abaddon kennt. Also muss der Angron wohl ziemlich böse sein.
Ja, der Angron ist noch eine Schippe obendrauf, ja. Der hat ja diese Neuralimplantate, die dafür sorgen, dass er eigentlich immer wütend ist.
Klingt wahnsinnig sinnvoll, sowas zu haben.
Ja, das wurde, glaube ich, als Gladiator oder irgendwie in Gladiatorenkämpfen irgendwie eingesetzt, dort, wo er aufgetaucht ist nach seiner Geburt dann irgendwie, oder da, wo er aufgewachsen ist. Und dadurch kamen irgendwie diese Implantate in ihn rein. Das ist aber nur ganz dunkles Wissen da hinten in meinem Kopf. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, gut, dann hoffe ich, dass das wirklich erläutert wird, wie die aufgewachsen sind.
Und beim Löwen, also beim Lionel Johnson, da ist es wohl nicht viel anders mit der Wut. Und der ist wohl in der Wildnis aufgewachsen wie ein Tier.
Und hat ganz zufällig halt dann auch den Beinamen der Löwe, ne? Also bei der Namensfindung der Primarchen waren sie seltsam unkreativ oder sehr kreativ, je nach Perspektive, aber ich kann nicht immer so ganz nachvollziehen, wo die Namen herkommen.
Ich finde das tatsächlich gar nicht mal unkreativ, aber ich finde es immer so seltsam spezifisch.
Ja.
Ne? Night Haunter.
Man kann halt direkt ableiten, um was es geht eigentlich, ne?
Ja, auch bei Angron weißt du halt, okay, da musst du halt nicht viele Buchstaben umstellen, um zu wissen, dass der ständig sauer ist.
Ja, bei dem Sanguinius fand ich es schon ein bisschen schwieriger, weil klar, da könnte man was mit Blut ableiten, aber das ist ja jetzt nicht der Primarch, so wie wir ihn erstmal kennenlernen.
Aber der Name hat ja schon ein bisschen was Engelhaftes, oder?
Ja, das stimmt auch, ja. Ich finde es trotzdem, ich weiß nicht, ist es plump? Ist das das richtige Wort?
Ehrlich gesagt, seltsam spezifisch. Ich habe keine bessere Umschreibung dafür. Vielleicht ist es aber auch clever, damit man unter den ganzen 20 Primarchen die auch anhand vom Namen direkt einordnen kann.
Okay, das könnte auch, ja doch, könnte auch ein Grund sein.
Hast du Silmarillion schon mal gelesen?
Nee.
Da kriegst du solche Bezüge ja gar nicht hergestellt. Das ist ja...
Achso, nur Namen.
Bin ich halt froh drum, dass es hier dann quasi schon so wie, kennst du auch dieses Kleinkinderspiel mit so Dreiecken, die man da in die Kiste reinmachen muss, was Rundes, das ist so ähnlich. Okay. Passt immer in die Legion rein, vom Namen.
Und zum Heimatplaneten, die sind ja auch meistens irgendwie passend.
Ja. Also ich hoffe, dass das noch im Einzelnen noch erläutert wird, ne? Wie das dann alles so passiert ist. Aber der Horus selbst hätte eigentlich Sanguinius als Kriegsherrn gesehen, weil der hätte die Weisheit und Sanguinius vereint wohl auch alle Aspekte des Imperators, die sonst eigentlich auf die Primarchen verteilt sind.
Er nennt das die Seele des Imperators. Und natürlich will dann Petronella wissen, ja, wenn es sonst verteilt ist, welches hat denn Horus abbekommen? Und das fand ich ja wahnsinnig passend wieder. Nämlich das Streben nach Herrschaft.
Aber das wenn er doch hier
hatte jetzt. Hatte ich sagt, irgendwie nicht, ne?
Nee, weil wenn er doch hier sagt, er hat das Streben nach Herrschaft des Imperators in sich, ja? Und sagt dann aber zu Temba, er strebt keine Herrschaft an. Und der Temba glaubt es ihm nicht.
Komisch. Außerdem hätte er nicht Sanguinius nennen dürfen, sondern hätte sich selbst nennen müssen als Kriegsherrn. Wenn er nach Herrschaft strebt.
Vielleicht ist das Gen kaputt.
Das, ja, genau. Gendefekt. Also die Aussage an sich ist, fand ich schon sehr zweifelhaft, weil auch so wie er bisher aufgetreten ist, er ist ja schon sehr stringent im Verhalten, aber ein Streben nach Herrschaft hatte ich da jetzt nicht so rausgelesen.
Horus beschwert sich jetzt darüber, dass die Bürokratie im Imperium übernimmt und macht sich Sorgen, was die Krieger in der Zukunft noch zu tun haben werden. Ob die dann Friedenswächter sein werden, aber sie sind halt Killer, sie sind halt Mörder und die als Friedenswächter einzusetzen, naja, ist wohl nicht so ganz das, so wie er sich das vorstellt. Und alles, was er erreicht hat, wird irgendwann mal von einem normalen, niederen Menschen verwaltet werden. Und das gefällt ihm ja gar nicht.
Petronella sieht das ein bisschen anders. Die bezeichnen das Ganze als Veränderung. Und dann diskutieren die beiden darüber, was der Unterschied zwischen Veränderung und Fortschritt ist. Bei Petronella sieht das so ein bisschen auch als Fortschritt an. Er sieht das ganz und gar nicht so. Für ihn ist es eher so ein Rückschritt und sie verlieren ja dadurch an Bedeutung dann. Also irgendwie ist er gerade ein bisschen deprimiert, oder?
Oder vielleicht ist das aber auch seine eigentliche Meinung, ne? Weil die Petranella ist ja jetzt auch mehr oder minder geschockt von dem, was er so erzählt. Und aber auf der anderen Seite gefällt ihr das auch ganz gut. Und Horus verspricht ihr dann auch, ihr alles zu erzählen.
Genau.
Und dann ist das Kapitel zu Ende.
Guck mal, habe ich doch gar nicht so viel weniger aufgeschrieben.
Und jetzt kommt ein Kapitel, das ist Kapitel 11. Und das war für mich schon extrem kurz. Du hast gesagt, du hast da mehr aufgeschrieben. Bin ich echt mal gespannt.
Also ich habe da mehr aufgeschrieben als bei dem Kapitel vorher. Ob das jetzt sinnvoll mehr ist, werden wir gleich rausfinden.
Das Ganze beginnt damit, dass der Loken sich auf den Weg zum Mond macht.
Ich habe sogar aufgeschrieben, der macht das in einem Thunderhawk, der einem Stormbird eigentlich unterlegen ist, aber er ist halt einfach schneller. Und Loken sammelt noch ein bisschen Munition ein, weil wir haben ja im vorletzten Kapitel gelernt, dass sie alles irgendwie in die lebenden Toten da reingeschossen haben und keine Munition mehr übrig war. Ansonsten hat er aber nicht vor, sich irgendwie noch zu säubern, weil normalerweise die Hälfte der Zeit, wenn wir auf ihn treffen, ist er ja dabei, seine Rüstung zu polieren. Und das macht er im Moment nicht. Also auch er hat's wirklich eilig und das wird immer wieder betont. Jetzt ist nämlich keine Zeit zum Nachdenken, sondern zum Handeln. Aber so ein bisschen nachdenklich wird er dann schon, als er sich auf den Weg zu dem Thunderhawk macht. Also den Weg rückwärts geht, den sie mit Horus bei der Ankunft vorwärts gegangen sind.
Weil jetzt kommen sie unterwegs an der Stelle vorbei, an dem sie die anderen Menschen zur Seite gestoßen hatten. Naja, gestoßen ist sehr höflich formuliert. Also sie haben sie so gestoßen, dass Schädel gebrochen sind. Und er hört die Schreie immer noch. Und es wird ihm jetzt erst so bewusst, was sie da überhaupt gemacht haben.
Ja, jetzt steht da drin, das beschämt ihn. Und egal wie oft ich das Kapitel lese, damit ist es erledigt. Ich erinnere mich noch genau, dass wir uns das letzte Mal so drüber unterhalten haben und das schon irgendwie auffällig schockierend war. Und jetzt beschämt es ihn, das war's. Also.
Ja, ist dann abgehakt, ne?
Genau. Naja, gut. Also, fairerweise muss man sagen, jetzt erinnert er sich daran, dass der Sindermann ja erzählt hat, dass diese Barriere zwischen den ach so zivilisierten Menschen und dem animalischen Kern der Menschheit sehr, sehr dünn ist. Und der wohl recht hatte, auch bei Astartes. Also er macht sich schon noch ein bisschen mehr Gedanken darüber. Aber eben nur so ein bisschen.
Für ihn ist es wohl abgehakt. Die anderen Menschen auf dem Verladedeck gehen eher panisch in Deckung, weil das ist ihnen doch noch ein bisschen, sitzt ihnen doch schon noch im Nacken, was die Astartes da gemacht haben. Und gerade als er so auf dem Weg ist, das Schiff zu besteigen, kommt ihm Marr entgegen, also der Zwilling, an Anführungszeichen, von Moi, der ja unten auf dem Planeten gestorben ist. Und der Mar will sich davon überzeugen, wo sein Zwilling gestorben ist, weil er das noch gar nicht so richtig fassen kann. Und nur vor Ort könnte er das bewältigen.
Loken stimmt dem Ganzen bereitwillig zu. Natürlich darf er ihn begleiten. Ich habe noch aufgeschrieben, dass der Weg zu dem Thunderhawk nicht nur von Panik begleitet war, sondern auch wieder so eine leicht religiöse Stimmung beschrieben wird, weil überall ist Murmeln, man sieht Votivrollen, Kerzenwachen, also die Leute beten und bitten für das Überleben des Kriegsherrn. Das heißt, einerseits ist da Panik und Angst, andererseits, oh, der arme Kriegsherr, der muss überleben, weil sonst geht die Welt unter. Was ja auch wieder so ein bisschen religiös angehaucht ist irgendwie.
In der nächsten Szene ist der Abaddon im Rage-Modus, weil der haut Servitoren kaputt. Und
Ja,
damit kompensiert er seine Ängste.
ist ganz toll beschrieben. Brechende Knochen und Metall und alles ist voller Blut. Ich habe da so Street Fighter 2 vor Augen irgendwie.
So ein bisschen, ja.
Er ist ja im Trainingskäfig. Genau, also Abaddon reagiert sich mit Gewalt ab, Gewalt und Tod. Der Axiomant kompensiert das alles ein bisschen anders.
Der baut seine Waffe auseinander, seinen Bolter und legt alles auf ein geöltes Tuch und schraubt das auch wieder alles zusammen. Also der ist da eher so der entspannte Typ, obwohl er nicht unaufgeregt ist, betont er extra nochmal.
Innerlich kocht er. Und der hat das ja nicht einmal gemacht, sondern in der Szene, wenn sie einsteigt, hat er schon sechsmal seinen Bolter auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Also sichtlich nervös ist er dann doch auch irgendwie. Er äußert sich nur anders. Ja.
Der Abaddon lässt sich nach seinem Training über den Imperator aus, der seiner Meinung nach zugelassen hat, dass Horus jetzt in diesem Zustand ist, weil der Imperator selbst keine Lust mehr hatte, den Kreuzzug zu Ende zu bringen.
Er sollte eigentlich an ihrer Seite stehen, so wie er das früher immer getan hat. Und das ist jetzt nur wieder die Kurzform von dem, was Abaddon so erzählt. Und Aximand muss da irgendwie vehement widersprechen, weil das findet er es gar nicht cool. Sie haben sich ja schließlich dem Imperator verpflichtet.
Das sieht aber dann aber anders.
Genau. Abaddon sieht es nämlich so, dass sie sich vor allem erstmal ihrem Kommandanten, dem Kriegsherrn, verpflichtet haben. Auch durch das Monival.
Und dann kommt der Erebus herein und bittet die anderen zu einem Logentreffen.
Da habe ich ein kleines bisschen mehr aufgeschrieben. Der steht nämlich schon anscheinend ein bisschen länger im Schatten da. Und die anderen beiden kriegen das nicht so ganz mit. Erst als Abaddon so eine Art Zaun auseinanderpflückt und wegwirft und der vor den Füßen von Erebus aufkommt, bemerken sie, dass er da steht. Und der Aximand fühlt sich plötzlich so ein bisschen schuldig, weil sie ja nicht wissen, was Erebus alles so mitbekommen hat von dem, was insbesondere Abaddon erzählt hat. Der Erebus winkt dann nur ab und sagt, wir sind ja alle Mitglieder der Loge und wenn mich jemand fragt, dann sage ich halt das Übliche, nämlich das kann ich nicht sagen. Aber Aximand hat da kein so gutes Gefühl dabei. Auch wenn er es akzeptiert, irgendwie so ein bisschen Misstrauen ist dann doch mit dabei.
Und dann wechseln wir auch schon mit der Szenerie. Es geht aber nahtlos weiter mit dem Logentreffen. Und da ist auch der Malakhörst dabei, der wohl auch schon länger ein Teil der Loge ist. Und hat jetzt natürlich auch was zu sagen, deswegen nimmt er jetzt teil.
Er war halt schon lange nicht mehr dabei, aber er hält es jetzt für notwendig, doch mit aufzutauchen. Ich habe vorher noch aufgeschrieben, so in Anführungszeichen, Regeln sind Regeln. Weil als sie da ankommen, werden sie erstmal nach ihrem Namen gefragt und müssen quasi das Zauberwort sagen, um reinzukommen, was weder Aximand noch Abaddon toll finden. Also es sind so ein bisschen Spielverderber plötzlich. Aber sie haben ja auch keine Zeit zu verlieren. Der Kriegsherr liegt im Sterben, sie wissen alle nicht, was sie tun können. Und eigentlich ist es total bescheuert, jetzt auch noch ein Logentreffen zu veranstalten, weil damit verlieren sie noch mehr Zeit. Aber egal, sie gehen da rein.
Der Erebus bat wohl darum, sprechen zu dürfen, und die anderen stimmen zu. Und der Erebus bietet jetzt an, den Kriegsherrn zu retten, indem man ihn zur Schlangenloge bringt. Und die Schlangenloge befindet sich unten auf Davin und ist wohl in der Kunst der Heilung bewandert, allerdings durch Hexerei.
Genau. Zuerst nennen sie das Ganze mystische Künste. Und Aximand dann im Moment, was heißt denn mystisch? Das ist das Hexerei? Und natürlich ist es das und das findet er gar nicht gut. Und dann machen sie so, als hätte er die freie Wahl, weil Malokost erklärt, das ist die Loge. Und wenn auch nur einer gegen den Vorschlag ist, und das könnte Axiomann sein, dann machen sie das eben nicht. In Klammern, dann stirbt halt der Kriegsherr noch schneller, um keinen Druck aufzubauen.
Also, das Ganze ist eigentlich schon beschlossen. Es wird jetzt noch ein bisschen diskutiert, weil Aximand das halt nicht so toll findet, aber merkt ganz schnell, dass da eigentlich kein rechts, kein links ist. Es geht nur noch geradeaus und nach vorne. Und auf Loken und Tarik wird nicht gewartet. Auf Tarik nicht, weil der wird sowieso zustimmen, weil er Teil der Loge ist. Loken wird nicht so wirklich als Teil der Loge oder als Mitglied der Loge gewertet. Der war ja auch schon länger nicht mehr da. Hat auch, glaube ich, selbst nicht so unbedingt nicht mehr die Ambition, hat er auch schon selber gesagt, dass er da nicht mehr teilnehmen möchte. Und der Kommandant muss unter allen Umständen gerettet werden. Von daher, auf zur Hexerei.
Genau. Interessant fand ich, dass Sie vorher erzählt haben, dass ja auf Darwin grundsätzlich mehrere Logen anscheinend existieren. Und da stellt sich dann die Frage, was ist das vielleicht der Ursprung oder hat die jemand eingeführt? Also ich fand es seltsam, dass es auch Loge genannt wird.
Ich glaube, dass das wirklich, weil die Loge der Luna Wolves kam ja auch von Erebus, wenn wir das richtig verstanden haben. Und ich gehe mal davon aus, dass Erebus das auch von Darwin halt hat, dass es da irgendwie auch seinen Ursprung hat. Ich habe jetzt,
Ja.
wurde es irgendwann mal gesagt, welchen Namen die Loge hier hat?
Nee, Namen habe ich nie gehört.
Nee, ne?
Aber wir haben, als das so eingeführt wurde, auch gehört, dass es viel, viel älter ist. Deshalb passt das irgendwie nicht so 100% für mich zusammen.
Ja, vielleicht.
Wobei, also es wird ja beschrieben, dass es sowas quasi schon immer gab. Vielleicht war das auch auf Darwin bezogen, kann ja sein.
Ja. Ich meine, auch die Menschen auf Darwin kommen ja auch schlussendlich irgendwie von der Erde. Also.
Genau. Es wird zwar beschrieben, dass sie sich inzwischen irgendwie genetisch auch etwas von den Erdlingen entfernt haben, aber ursprünglich gleicher Kern, gleiche Wurzeln, ja.
Loken ist jetzt in der Zwischenzeit gelandet und der Mond und alles, was vorher krankhaft lebendig war, ist nun zerfallen. Das sieht wohl so aus, dass mit Tembas Tod so eine Art Fluch gebrochen wurde, der das Ganze so, naja, es hat gewimmelt und gewammelt und jetzt halt nicht mehr.
Jetzt stirbt es wirklich. Beziehungsweise es ist auch trocken, so wie sie es vorher erwartet hätten eigentlich. Aber es stinkt immer noch. Nicht mehr so viel wie vorher, aber es stinkt noch.
Aber eher unangenehm und nicht mehr so bäh.
Das stellt der Torgadon fest, weil er zu faul war, einen neuen Helm zu sammeln oder mitzunehmen.
Sie, also ich habe als nächstes aufgeschrieben, dass sie die Terraspracht betreten, weil die ist auch relativ einfach zu finden, weil kein Himmel mehr da ist. Und Tembas verwesender Körper liegt noch da. Und nach etwas Suchen findet Loken eine Kiste. Und ich glaube, der Marvas, der findet das Schwert.
Ja, es ist irgendeiner der aus dem Trupp Locasta von Loken
Auf
ruft
jeden
sie
Fall war es nicht
bei,
der Mara.
weil der Mar wühlt ja gerade durch Temba.
Ah, okay. Ja, dann habe ich das, habe ich den auf den falschen, auf den falschen Ort auf der Brücke gepackt. Und nachdem sie das Schwert dann gefunden haben und Loken dann auch die Finger aufbiegt, um das Schwert da rauszuholen, sagt der Tarik dann noch, er soll aufpassen und der Loken dann, ja, nee, danke, ich wollte es jetzt durch den Raum werfen.
Genau.
Ja, so wie gleich passiv-aggressiv. Und der Tarik, ja, ist ja gut. Und sie packen das Ding dann auch in die Kiste rein und sehen Schriftzeichen auf dieser Kiste, das ist eine Holzkiste, mit Samt ausgelegt. Und da wird ihnen dann bewusst, dass es ein Schwert der Kinebrach und somit die gestohlene Waffe aus der Halle der Instrumente ist. Also, da hattest du schon einen guten Riecher, ist so.
Ja, habe ich mir auch auf die Schulter geklopft, als ich es gelesen habe. Eine Sache habe ich dazu noch ergänzend aufgeschrieben. Und zwar, nachdem Torgadon den Loken so ein bisschen aufgezogen hat, sagt der ja seinen Namen, während er das Schwert quasi in die Kiste bugsiert. Und in dem Moment hat er irgendwie das Gefühl, dass er von einer seltsamen Macht beeinflusst wird, kurzzeitig. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, wie man so eine Waffe prägen kann. Also auf das Ziel, das zu töten ist. Ja, das tatsächlich habe ich sonst einfach nur viel ausgeschmückt von dem, was du sowieso schon erzählt hast.
Der Rest des Kapitels ist bei mir ein Satz,
Okay, welcher?
dass der Horus von Abaddon, Aximand, Lyxedire, Targost und anderen auf das Verladedeck getragen wird, um ihn zur Schlangenloge zu bringen.
Das stimmt. Das Ganze ist nur irgendwie auch wieder so ein fast schon feierlicher Akt, weil Horus liegt da in einer schneeweißen Rüstung. Man sieht das rote Auge des Horus. Die Leute haben alles mit Blumen und Tränen und Kräutern gepflückt. Die Kräuter sind erst gekommen, nachdem sie festgestellt haben, der lebt ja doch noch so ein bisschen. Also ist noch nicht ganz tot. Und dann erinnert sich der Aximand noch an eine Szene auf Ulanor, die er mit Horus hatte. Da geht es nämlich irgendwie auch um das Wort von Glaube oder Wissen. Denn kurz bevor sie gelandet sind auf Ulanor, müssen sie quasi aus so einem Stormbird rausspringen in die Festung der Orks. Sie wissen nur nicht, wo sie da landen werden. Und dann erklärt Horus halt, dass der Glaube im Grunde genommen das Wissen ist, dass zwei Dinge geschehen werden oder können, wenn man da springt, im übertragenen Sinne auch gemeint. Entweder man landet auf festem Boden unter den Füßen oder man muss lernen zu fliegen. Und damit endet dann wirklich auch dieses Kapitel. Schon fast philosophisch.
Fand ich halt sehr kurz, das Kapitel.
Ja, von dem, was passiert, ja.
Ist halt zwischendrin viel bla, aber nichts, was das Ganze halt wirklich nach vorne treibt.
Es wird natürlich ein bisschen mehr beschrieben, wie der Mond so langsam wieder zu seinem Ursprung zurückfindet und wie ekelhaft Temba doch ist, denn der liegt da immer noch und wird langsam von Maden zerfressen. Ist wohl nicht so lecker, aber ja, im Grunde genommen passiert gar nicht mehr so viel. Und der Cliffhanger ist ja dann, sie bringen Horus weg.
Hat er das Schwert gefunden und die bringen den Horus weg.
Ja.
Gut, dann beschließen wir die Folge für heute. Wir möchten euch heute gern nochmal darum bitten, uns eine Bewertung auf Apple Podcasts zu hinterlassen. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, gerne mit 5 Sternen. Ansonsten auch gerne als Kritik per E-Mail an uns. Die E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes. Somit bleibt mir noch, euch für euer Interesse und eure Treue zu danken und das nächste Mal mit uns und Horus zur Schlangenloge zu reisen. Hier bei den Two Grey Knights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai. Respekt.